Viele glauben, je größer der Stromspeicher, desto besser. Denn man hat mehr Autarkie, mehr Ersparnis, einfach mehr Unabhängigkeit. Und das klingt im ersten Moment auch logisch, ist aber in der Praxis oftmals Quatsch. Und ich möchte hier an konkreten Zahlen einmal durchrechnen, wie sieht's aus ohne Speicher? Wie sieht's aus mit 9 Kilowattstunden Speicher, 18 Kilowattstunden Speicher und sogar noch größer? Und da möchte ich mit euch draufschauen, was bringt das wirklich, wenn der Speicher immer größer wird für die Autarkie, für die Ersparnis, oder ist es dann am Ende einfach nur noch ein teurer Luxus?
Genau das analysieren wir jetzt hier in dieser Folge und damit herzlich willkommen bei Sonnefrei Haus, dem Podcast rund um Photovoltaik, Speichersysteme und auch Heizen mit Strom. Und dieses Thema, das begleitet mich sehr, sehr regelmäßig. Welche Speichergröße ist wirtschaftlich sinnvoll? Es gibt natürlich Gründe für größere Speicher, da gehe ich hier auch drauf ein. Aber die meisten wollen doch einen Speicher, der wirtschaftlich sinnvoll ist. Und das schauen wir uns jetzt hier ganz genau an. Das Ganze gibt es auch als Video. Also hier gibt es sehr viele Zahlen heute. Und wenn du da ein Mensch bist, der das auch visuell braucht, dann schau auf meinem YouTube-Kanal Sonnefrei Haus gern das Video. Ansonsten glaube ich aber, ich habe das so gemacht, dass man das auch hier wunderbar verstehen kann. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich wünsche dir ganz viel Spaß in dieser Folge. Und wie immer findest du weiterführende und hilfreiche Links, unter anderem auch zu dem Tool, was ich hier jetzt heute verwende, um das auszurechnen. Hier unten drunter in den Shownotes nutz auch gerne mein Netzwerk, um dich unverbindlich beraten zu lassen zu einer Photovoltaikanlage und dir ein faires Angebot einzuholen. Viel Spaß in dieser Folge.
Bevor wir jetzt über Speicher sprechen, schauen wir uns erstmal an, wie eigentlich die Ausgangssituation ist, also einfach eine Photovoltaikanlage ohne Speicher und wie interessant das schon ist. Um euch das zu zeigen, gehe ich mit euch in den Solarisator der HTW Berlin und da können wir das mal durchsimulieren. Um das an einer möglichst realen Situation durchzurechnen, habe ich das für unser neues Haus gemacht und wir haben einen Haushaltsverbrauch von 5000 Kilowattstunden pro Jahr. Wir werden eine PV-Anlage auf das neue Dach installieren mit 24 Kilowatt Peak Minimum und das ist also schon richtig viel Leistung. Wir werden viel Strom erzeugen und die Batteriekapazität, die habe ich jetzt erstmal auf Null gesetzt, um zu schauen, wie sich das auswirkt, wenn wir die gleich schrittweise erhöhen. Wird super spannend, das sage ich jetzt schon mal. Und wir haben noch keine Wärmepumpe, deswegen lasse ich die hier raus. Das Elektroauto haben wir. Wir haben eine Fahrleistung von 12.000 Kilometern pro Jahr und das entspricht bei 90%, die wir zu Hause laden, weil wir kaum außerhalb laden, einem Verbrauch von 2160 Kilowattstunden etwa. Der Strompreis, der ist natürlich noch wichtig, den gebe ich hier auch ein. 28 Cent bei mir jetzt hier ist realistisch. Da müsst ihr natürlich schauen, wenn ihr das hier nutzt, was das bei euch ist. Und die Einspeisevergütung, das ist jetzt hier eine Mischvergütung, weil bis 10 Kilowatt Peak Anlagenleistung eine Einspeisevergütung gezahlt wird von 7,78 Cent pro Kilowattstunde. Und für alles, was von 10 Kilowatt Peak bis zu den 24 ist, da bekomme ich eine Einspeisevergütung von 6,88 Cent pro Kilowattstunde. Das gibt also eine Mischvergütung von 7,2 Cent pro Kilowattstunde. Und das ist natürlich wichtig, dass ihr das ja auch angebt, damit die Berechnung klappt. Und da schauen wir jetzt gleich auch nochmal drauf. Ich möchte einmal ganz kurz noch Hinweise geben. Hier kann man nähere Angaben zur PV-Anlage machen, Dachneigungen anpassen. Da habe ich jetzt möglichst flach genommen. Dann haben wir hier einmal auf Ost-West die Installation. Und daher habe ich es angegeben, 24 Kilowatt Peak hier. Das könnt ihr also anpassen und genauso mit dem Elektroauto, weil manch einer ja vielleicht tagsüber zu Hause ist und laden kann, so wie ich das oft kann und manch einer aber auch nicht, dann passt ihr das hier an und gebt sozusagen das für eure Situation ein, damit das übernommen wird. So, und jetzt sehen wir hier mit Blick auf die Zahlen, dass wir 38% Autarkie schon haben und 2089 Euro pro Jahr einsparen und 3240 Kilometer können wir solarelektrisch fahren. Das bedeutet, wir laden also so viel Solarstrom, dass wir 3240 Kilometer damit fahren können. Und das ist jetzt noch ein relativ geringer Anteil, weil wir halt noch keinen Speicher haben. Jetzt möchte ich mal drauf schauen, wie sieht's denn mit der Amortisationszeit aus ohne Speicher, damit wir gleich den Vergleich haben zu kleinem Speicher, mittlerem Speicher und sehr großem Speicher. Und dafür brauchen wir natürlich ein Angebot. Da schauen wir jetzt mal drauf. Hier möchte ich jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen. Hier ist keine Elektroinstallation eine aufwendige notwendig gewesen. Es ist die Dachinstallation, es ist Modulinstallation etc. Alles dabei, nur halt kein Speicher. Und dann liegen wir bei 24 Kilowatt Peak bei diesem Angebot hier bei 21.022 Euro. 21.022 Euro geteilt durch die 2.089 Euro Ersparnis, das sind jetzt 10,06 Jahre Amortisationszeit für die Situation ohne Speicher. Und jetzt möchte ich mal mit euch drauf schauen, wie sieht's aus, wenn wir da einen Speicher hinzunehmen mit 9 Kilowattstunden. Warum 9 Kilowattstunden? Bei dem gezeigten System gerade sind die Speicherblöcke immer 9 Kilowattstunden Schritten. Es gibt natürlich auch Hersteller, die da andere Schritte haben. Ich habe das jetzt genommen, damit ich das mit den Angeboten hier vergleichen kann. Daher gehe ich jetzt in 9er Schritten vorwärts und wir gucken uns mal an, wie sieht's aus mit 9 Kilowattstunden Speicher? Wie verändert sich hier die Autarkie, die Einsparung und was bedeutet das auch für die Amortisation? Ich passe es an. Ich gebe jetzt hier also einen Wert ein für die Batteriekapazität und da tippe ich jetzt ein 9 Kilowattstunden. Wir schauen mal, wie sich die Autarkie und auch die Einsparung hier oben verändert. Wir sehen sofort, die Autarkie springt auf 70%, fast eine Verdopplung und wir sparen jetzt 2.539 Euro ein und können jetzt solarelektrisch deutlich mehr fahren, weil einfach der Speicher dafür sorgt, dass wir viel mehr vom eigenen Strom auch nutzen können. Wie wirkt sich das jetzt aber auch auf die Amortisationszeit aus? Autarkie und Einsparung sieht im ersten Moment super aus. Wie sind aber die Kosten bei der Anschaffung und wie lange dauert es, bis sich das Ganze rechnet? Dazu wieder ein Blick ins Angebot. Ja, jetzt mit einem Speicherblock von 9 Kilowattstunden Kapazität und wir sind bei 24.417 Euro für die Anschaffung. Wir teilen also wieder die Anschaffungskosten von 24.417 Euro durch die Ersparnis von 2.539 Euro, macht 9,61 Jahre. Dies dauert, bis die Photovoltaikanlage sich abbezahlt hat. Und das ist dann doch schon deutlich interessanter. Mit Speicher sehen wir jetzt hier also, wird es wirtschaftlicher und wir haben noch gar keine dynamischen Strompreise etc. berücksichtigt, da möchte ich gleich auch nochmal drauf eingehen. Das ist jetzt einfach die Situation ohne Speicher, mit Speicher. Mit dem 9 Kilowattstunden Speicher haben wir zwar mehr Investment, wir müssen 24.400 Euro ausgeben, haben aber auch eine Autarkie von 38% auf 70% gebracht, haben deutlich mehr Solarstrom im Elektroauto und natürlich auch mehr Ersparnis. Also ein guter Schritt, diesen Speicher zu nehmen. Und jetzt könnte man denken, der nächste logische Schritt wäre, ja, noch mehr Speicher ist auch noch besser. Und das schauen wir uns an. Ich verdoppel jetzt die Speichergröße und wir gucken, wie es da aussieht. Bevor wir das machen, vielleicht noch ganz kurz zwei, drei technische Sachen. Erstens, die Leistung des Speichers wird in kW angegeben. Nicht zu verwechseln mit der Kapazität, der Größe in Kilowattstunden. Ja, ich habe gerade schon gesagt, 9 Kilowattstunden. Das ist die Größe. Wie viel Leistung das Gerät wirklich hat, also laden kann und entladen kann, das ist in kW ausgedrückt und das sagt sozusagen, wie schnell kann die Energie da rausfließen. Stellt euch das vor wie so ein dicker Schlauch oder ein dünner Schlauch. Je kleiner der Schlauch, desto weniger Energie in kW kann raus aus dem Speicher oder auch rein und je dicker der Schlauch, desto höher ist die Leistung und die ist abhängig von der Speichergröße, also sozusagen dem Tank, was da reinpasst in Kilowattstunden und natürlich auch vom Wechselrichter, denn der sorgt ja dafür, dass der Gleichstrom aus dem Speicher in den verfügbaren Wechselstrom gewandelt wird. Ganz kurz technisch einmal deshalb wichtig, weil viele eine hohe Leistung haben wollen und dafür spielt die Speichergröße auch eine wichtige Rolle. Wir erhöhen den Speicher auf 18 Kilowattstunden, also eine Verdopplung nochmal und gucken, was kostet das, was bringt das für die Autarkie und für die Ersparnis und für die Amortisationszeit. Ich bin gespannt. Ich mache jetzt hier also nichts anderes, als die Speichergröße hier wieder anzupassen. Für mehr Speicherkapazität müssen wir auch wieder etwas tiefer in die Tasche greifen und das heißt, wir haben jetzt hier zwei Speicherblöcke mit 9 Kilowattstunden Kapazität und kommen auf einen Preis von 27.812 Euro. Das heißt, wir gehen jetzt hier wieder rein und vergrößern den Speicher, um dann zu sehen, wie sich hier die Autarkie und die Ersparnisse und natürlich auch die Nutzung im Elektroauto verändern. Wir sehen, von 70% kommen wir auf 81% Autarkie. Also wir haben nochmal 11% mehr Autarkie bekommen durch die Verdoppelung des Speichers. Nicht so krass wie beim ersten Schritt, aber trotzdem noch 11%. Und wir haben auch wieder mehr Ersparnis. Wir schauen nochmal kurz vorher. Ja, 9 Kilowattstunden waren es 2.539 und mit 18 Kilowattstunden sind es 2.692 Euro. Sind also 153 Euro pro Jahr, die mehr eingespart werden und wir haben mehr Strom fürs Elektroauto. Jetzt stellt sich aber die Frage, bringen diese 153 Euro mehr Ersparnis pro Jahr auch wirklich signifikant etwas für die Amortisationszeit? Das schauen wir uns natürlich wieder an und rechnen es durch. Also 27.812 Euro Ausgaben geteilt durch die 2.692 Euro Ersparnis, die wir hier vom Solarisator ausgerechnet bekommen haben. Das macht dann also 10,33 Jahre Amortisationszeit. Und es fällt auf, wir bekommen es nicht hin, dass die niedriger wird, die Amortisationszeit. Amortisationszeit. Ganz im Gegenteil, sie wird ein bisschen länger. Das heißt also, bis die Anlage wirtschaftlich wird, das verschiebt sich jetzt weiter nach hinten, anstatt nach vorne. Man hätte denken können, Richtung 8 Jahre geht es vielleicht bei der Verdopplung des Speichers. Das war jetzt nicht der Fall. Warum? Weil diese Einsparung hier mit 153 Euro pro Jahr im Vergleich zu dem 9 Kilowattstunden Speicher, die fallen nicht mehr so stark ins Gewicht. Also der Hebel, da haben wir ja vorhin auch gesehen hier, beim ersten Speicher, der ist unglaublich groß, von 38% auf 70 und jetzt nur noch mal von 70 auf 81. Das ist mehr Autarkie, aber es ist für die Wirtschaftlichkeit gar nicht so vorteilhaft und das muss einem einfach hier klar sein. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, was das jetzt bedeutet, wenn ich den Speicher noch weiter erhöhe. Das mache ich auch gleich nochmal, um euch zu zeigen, wie das aussieht. Was ich ganz wichtig finde, jetzt schon zu sagen, ist, ein Speicher ist natürlich wie das gesamte Verbrauchsprofil höchst individuell. Möchte ich zum Beispiel einen Speicher auch deshalb nutzen, weil ich Ersatzstrom haben möchte. Ich möchte bei Stromausfall abgesichert sein, dass mein System komplett weiterläuft und mein ganzer Haushalt weiter versorgt wird. Das geht technisch, gar kein Thema. Dann brauche ich ja aber ein bisschen Reserve. Dann sage ich dem System, behalte immer zum Beispiel 5 Kilowattstunden als Reserve vor. Die nutze ich dann gar nicht. Deshalb brauche ich dann einfach schon mal einen größeren Speicher. Und da ist die Wirtschaftlichkeit dann vielleicht nachrangig, weil ich ja die Absicherung bei Stromausfall haben möchte. Ein Speicher und auch das Verbrauchsprofil ist sehr individuell. Wann verbrauchst du Strom? Morgens oder abends? Bist du in der Lage, tagsüber zum Beispiel das Elektroauto zu laden? Das ist also sehr, sehr individuell. Und da sollte man also auch, was den Speicher angeht, sehr individuell draufschauen. Wenn du das für dich mal prüfen möchtest mit der PV-Anlage, wann rechnet sich das etc., kannst du natürlich den Solarisator hier nutzen. Den verlinke ich dir hier unten drunter. Und du findest hier unten drunter auch meine 0 Euro PV-Checklisten, um für dich zu prüfen, ist eine PV-Anlage wirtschaftlich überhaupt vorteilhaft und sinnvoll, und nutzt das gerne genauso wie mein Netzwerk. Da kannst du dir unverbindlich Angebote und Beratungen einholen, wenn du auf dem Weg zu einer PV-Anlage bist, damit das gelingt. Und jetzt machen wir einmal genau das, was im Internet sehr, sehr häufig zu finden ist, und wir erhöhen die Speicherkapazität nochmal enorm auf 27 Kilowattstunden. Und ich kriege das in Kommentaren auch immer ganz, ganz viel geschrieben. Man kann gar nicht genug Speicher haben. Einige schreiben, sie haben 100 Kilowattstunden Speicher und besser haben als brauchen etc. Schreibt gerne mal, was du oder was ihr dazu denkt. Finde ich sehr, sehr spannend da. Und warum ihr dann auch vor allen Dingen so denkt, wie ihr das dann dahin schreibt, das finde ich auch sehr interessant, weil es ja super individuell ist. Wenn jemand sagt, ich möchte bei Stromausfall 3 Wochen lang komplett aus meinem Speicher leben, ja, dann ist das ein Argument, dann kann man den sehr groß bauen. Aber ich bin ja hier jetzt gerade sozusagen im Auftrag der Wirtschaftlichkeit unterwegs. Rechnet sich das? Und das möchte ich noch mal ein bisschen genauer anschauen bei so einem großen Speicher. Das machen wir jetzt. Ich gehe jetzt hoch mit euch zusammen hier auf 27 Kilowattstunden Speicherkapazität. Und jetzt denkt man natürlich, da geht noch mal richtig was. Wir schauen es uns natürlich an. Und es geht auch was, denn es sind 3% mehr Autarkie. Also von 81 auf 84. Wer also das Ziel hat, maximale Autarkie, der muss das dann noch machen. Aber wer das Ziel hat, wirtschaftlich zu bleiben, der guckt da jetzt noch mal genau hin. Denn wir haben jetzt hier eine Einsparung von 2731 Euro, hatten ja aber nochmal Ausgaben für weitere 9 Kilowattstunden Speicherkapazität. Bei 3 Speicherblöcken hier sind wir jetzt schon bei 31.207 Euro. Wir teilen die Anschaffungskosten von 31.207 Euro durch die 2731 Euro Ersparnis, macht 11,43 Jahre. Das heißt, die Amortisationszeit schiebt sich noch weiter nach hinten. Der Vorteil wirtschaftlich gesehen rückt nach hinten. Die Autarkie steigt ein bisschen. Ich habe ein bisschen mehr Ersparnis pro Jahr und natürlich kann ich auch wieder mehr Solarstrom fürs Elektroauto in dem Fall nutzen. Aber ich habe nicht den großen Hebel wie beim ersten Speicher mit 9 Kilowattstunden, wo sich die Amortisationszeit doch verkürzt. Also je mehr Speicher, desto schlechter für die Amortisationszeit in diesem Szenario. Wenn du eine Wärmepumpe hast, kann es anders aussehen, wobei da auch die Autarkie von 84% unrealistisch ist, weil die Wärmepumpe einfach im gesamten Jahr natürlich den meisten Strombedarf dann hat, wenn die Sonne am wenigsten liefert. Aber das hier ist, glaube ich, ein Tool, was sehr helfen kann, um die richtige Speichergröße schon mal zu nehmen. Ich habe jetzt hier ja gerade eher dafür plädiert, dass man den Speicher ein bisschen klein hält. Und ich möchte das noch mal kurz ein bisschen einordnen, denn es gibt natürlich auch gute Gründe für größere Speicher. Also das Thema Ersatzstrom natürlich definitiv, das Thema Sicherheit, dann ist die Wirtschaftlichkeit eher egal. Dann auch ganz interessanter Fakt, aber da beschäftige ich mich jetzt hier nicht mit, ist das DIY-Thema. Also wer sich einen Speicher selbst baut und da dran rumbastelt und den günstig im Internet kauft, das kann man natürlich nicht vergleichen mit dem Installationspreis durch einen Installateur. Dann das Thema dynamische Strompreise. Da weiß ich, dass ganz viele von euch in der Community das nutzen, genauso wie ich auch. Ich habe ja auch meine Erfahrung schon gemacht und für meine Situation mit Wärmepumpe, Elektroauto, Altbau habe ich die Erfahrung gemacht, okay, es funktioniert, aber so richtig vorteilhaft ist es nicht, weil der Speicher eine wahnsinnig gute Effizienz haben muss, denn beim Laden aus dem öffentlichen Netz und beim Entladen später wieder entstehen einfach Verluste in Form von Energie, also Wärmeenergie. Und das muss man mit berücksichtigen. Das macht die Rechnung unglaublich komplex. Und ich weiß gleichzeitig, dass ganz viele von euch gar keinen Bock haben, sich nach dynamischen Stromtarifen zu richten, sondern einfach einen fixen Tarif haben wollen. Und der Speicher soll einfach speichern, ohne dass man da irgendwo drauf achten muss. Also, wenn man dynamische Stromtarife nutzt und vielleicht sogar noch zeitvariable Netzentgelte, das kann auch ein Grund sein, den Speicher zu erhöhen, ist aber sehr technisch, sehr umfangreich. Schreibt gerne mal, was ihr dazu denkt. Wenn ihr euch einen Speicher holt, empfehle ich, fangt klein an, modular, dass ihr jederzeit erweitern könnt. Das ist, denke ich, das Sinnvollste. Und mich würde super interessieren, wenn ihr euch für eine Speichergröße entscheidet oder schon entschieden habt, warum habt ihr euch dafür entschieden und was war der Treiber sozusagen? War es die Autarkie, war es die Absicherung bei Stromausfall oder, wie das mir ganz viele nämlich auch schreiben, der Grund, bevor ich meinen Solarstrom für 0 Euro zur Mittagszeit, wenn ich keine Einspeisevergütung bekomme, weil der Strompreis negativ ist, bevor ich da den Strom ins öffentliche Netz einspeise und verschenke, ja, dann kaufe ich mir lieber einen Speicher und speichere meinen Strom. Wenn das der Grund ist, dann kommt doch bitte in die Sonne-Frei-Haus-Community, denn in ein paar Wochen starte ich die Sonne-Frei-Haus-Strom-Community, wo wir untereinander Strom handeln können. Das heißt, Freunde, Familie, Bekannte können untereinander Strom handeln und man bekommt sogar eine Einspeisevergütung, wenn alle anderen von der öffentlichen Seite her keine Einspeisevergütung mehr bekommen, weil du nämlich dann den Vertrag mit jemandem persönlich hast und nicht mit deinem Netzbetreiber. Super spannendes Thema. Kommt gerne in die Sonne-Frei-Haus-Community. Wenn ihr Checklisten braucht, um zu prüfen, Photovoltaikanlage für deine Situation sinnvoll oder nicht, wenn du Angebote haben möchtest, nutz gerne mein Netzwerk. Alle Links dazu findest du hier unten drunter. Genauso wie natürlich den Link zum Solarisator. Das findest du hier alles unten drunter. Und mit dem Macher der Stromspeicherinspektion mit Dr. Johannes Weniger habe ich ein Video darüber gemacht, worauf man achten sollte bei einem Speicher, welchen Einfluss ein großer Speicher auch auf die Lebenszeit des Akkus sozusagen hat, wie alt der wird etc. Super spannendes Gespräch.
Und wenn du das nicht verpassen möchtest, dann abonniere diesen Podcast gerne. Teile ihn natürlich gerne auch mit Freunden. Und ich freue mich auch tierisch über eine 5-Sterne-Bewertung, wenn der Podcast dir hier heute weitergeholfen hat. Außerdem nochmal der Hinweis darauf, hier unten drunter in den Shownotes gibt es den Link zu dem Solarisator, um das für dich durchzurechnen für deine Situation und die richtige Speichergröße zu finden. Außerdem findest du da hilfreiche Checklisten, den Zugang zu meiner Wissensplattform, um da an diese Checklisten zu kommen und auch den Zugang zu meinem Netzwerk, um dir faire Angebote für deine Photovoltaikanlage zu holen. Also nutz das gerne und bis zur nächsten Folge. Dein Nils.